Guten Morgen, ich begrüße Sie alle zur Bundespressekonferenz am heutigen Freitag, den 20. März. Und wir beginnen wie immer am Freitag mit dem Termin des Bundeskanzlers. Herr
Hille. Ganz genau. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag auch von mir. Wie üblich am Freitag der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Der Bundeskanzler wird am Montag, den 23. März, dem Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung ein Fahnenband verleihen. Und zwar um 17 Uhr in der Julius-Leber-Kaserne hier in Berlin. Ein Fahnenband ist die höchste Ehrung, die einem militärischen Verband zuteil werden kann. Die Verleihung des Fahnenbandes des Bundeskanzlers ist ein sichtbares Zeichen seiner Wertschätzung für das Wachbataillon. Damit sollen die besonderen Leistungen gewürdigt werden. Das Wachbataillon übernimmt wichtige protokollarische Aufgaben bei Staatsbesuchen in Deutschland sowie bei militärischen Ehren, zum Beispiel in Form von großen Zapfenstreichen. Es ist außerdem für den militärischen Schutz der Bundesregierung im Spannungs- und Verteidigungsfall zuständig. Weiter geht's am Dienstag, den 24. März, nimmt der Bundeskanzler ab 19 Uhr an der zweiten Sitzung des Strategiekreises für Technologie und Innovation im Bundeskanzleramt teil. Der Strategiekreis wird sich mit den folgenden Themen beschäftigen: der Stärkung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und den Entwicklungen in Deutschland bei der künstlichen Intelligenz. Auch die Bundesministerin für Forschung sowie der Bundesminister für Digitales nehmen teil. Der Vizekanzler, die Bundesministerin für Wirtschaft sowie der Verteidigungsminister werden bei dieser Runde vertreten. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Wie üblich leitet dann der Bundeskanzler am Mittwoch, den 25. März um 10 Uhr das Bundeskabinett, bevor er dann von 14 bis 15 Uhr sich bei der dritten Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum des Deutschen Bundestages stellt. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn ein Statement zu einem aktuellen Thema geben. Daran schließen sich die Fragen der Abgeordneten an. Ebenfalls am Mittwoch, dann um 16 Uhr, wird der Bundeskanzler den EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages besuchen. Mit dessen Mitgliedern wird er sich über aktuelle Fragen und Themen der Europapolitik austauschen. Am Donnerstag dann, den 26. März, wird sich Bundeskanzler Merz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz Ost im Roten Rathaus mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin sowie den Regierungschefin und den Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer treffen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen werden vor allem wirtschaftliche Themen im Mittelpunkt stehen. Im Anschluss wird es gegen 16 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Und dann sind wir am Freitag, den 27. März, da ist der Bundeskanzler zu Gast in Frankfurt am Main beim Leserkongress der FAZ. Die Veranstaltung findet im Kap Europa statt. Der Bundeskanzler spricht dort ab 17.30 Uhr, circa eine Stunde lang, mit dem FAZ-Herausgeber Berthold Kohler. Das Gespräch steht unter dem Titel »Regieren im Epochenbruch«. Es wird von der FAZ live auf deren Webseite übertragen. Soweit die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Gut, dann schauen wir erstmal, wo es da Fragen gibt. Zur Fahnenbandverleihung. Ja, Herr Jessen.
Moment. Ja, Herr Hille, eine Lernfrage. Wird so ein Fahnenband oder kann so ein Fahnenband an eine dieselbe Einheit mehrfach vergeben werden? Oder ist das einmalig? Hat das Wachbataillon in der Vergangenheit bereits Fahnenband erhalten oder ist das eine Premiere?
Herr Jessen, ich kann Ihnen sagen, dass es die erste Fahnenbandverleihung durch einen deutschen Bundeskanzler ist. Ich kann Ihnen allerdings die andere Frage nicht beantworten. Da würde ich zur Kollegin vom BMVG schauen.
Ich habe es tatsächlich akut auch nicht, aber ich schaue gerade, dass die Kollegen mir das gegebenenfalls nachreichen und dann reiche ich das hier gerne nach.
Ja, und wenn ich da noch eine Frage daran anschließend stellen darf, weil Sie sagten, außergewöhnliche Leistungen werden damit honoriert und Sie haben erwähnt den Schutz der Bundesregierung auch in Spannungs- und Krisenzeiten. Ist das sozusagen auch ein Vorgriff auf die ja durchaus spannungsreichen Zeiten, in denen wir uns auch die Bundesregierung aktuell befinden?
Nein. Es ist eine Anerkennung der Leistung und der besonderen Beziehung des Bundeskanzlers zum Wachbataillon. Ich habe auch erwähnt, dass er das Wachbataillon bei militärischen Ehren am Kanzleramt beispielsweise mit dabei ist, sodass es traditionell eine enge Beziehung zwischen den Bundeskanzlern der Bundesrepublik und dem Wachbataillon gibt. Und der Bundeskanzler gibt dieser besonderen Beziehung nun Ausdruck durch die Verleihung des Fahnenbandes.
Vielen Dank.
Auch zur Fahnenbandverleihung? Ja.
Ja, dazu nochmal auch eine Lernfrage. Für welche konkreten Leistungen, die erbracht worden sind bisher, ist dieses Band? Und was ist der Grund für die Entscheidung, dass es jetzt erstmals durch einen Bundeskanzler verliehen wird?
Naja, ich habe ja gerade schon grob skizziert, wie die besondere Beziehung des Wachbataillons zum nicht nur zum Bundeskanzler, sondern aber zudem zuvorderst und zur Bundesregierung aussieht. Der Name Wachbataillon trägt ja schon die Funktion in sich, die das Wachbataillon erfüllt. Und dieser besonderen Aufgabe, diese besondere Aufgabe wertschätzt der Bundeskanzler jetzt durch die Auszeichnung des Wachbataillons mit dem Fahnenband.
So, gibt es Fragen zum Strategiekreis Technologie? Gibt es nicht. Dann zum Kabinett und Regierungsbefragung am Mittwoch. Ja, bitte, Moment.
Eine Frage zum Klimaschutzprogramm. Das sollte eigentlich laut der vorläufigen Planung im Kabinett sein. Gibt es dazu eine Einigung vielleicht ans Umweltministerium und an Herrn Hill?
Also wir gehen davon aus, dass das wie zeitlich avisiert stattfindet. Allen sind die Fristen bekannt. Es finden noch letzte Abstimmungen statt, aber wir gehen davon aus, dass oder sind guter Dinge, dass das in der kommenden Woche wie avisiert und gesetzlich vorgesehen im Kabinett sein wird.
Das war wunderbar, dem kann ich nichts hinzufügen.
Gibt es dazu weitere Fragen? Auch zur Regierungsbefragung? Ich nicht. Dann zum EU-Ausschuss.
Ja. Wird das übertragen oder ist das nicht öffentlich?
Üblicherweise sind ja die Sitzungen des Deutschen Bundestages meines Wissens nicht öffentlich. Allerdings gibt es natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr Traut, ob das übertragen wird. Ich würde davon ausgehen, dass es eine nicht öffentliche Sitzung ist.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann zur Ministerpräsidentenkonferenz Ost. Gibt es dazu Fragen?
Eine kleine Anmerkung noch, Herr Traut. Aber verlässlich Auskunft darüber geben kann natürlich der EU-Ausschuss im Bundestag. Entschuldigung.
Kein Ding. Dann Ministerpräsidentenkonferenz Ost. Herr Jessen, Moment.
Ich muss einen Moment nachdenken. Haben Sie eben gesagt, üblicherweise sind die Sitzungen des Deutschen Bundestags nicht öffentlich? Okay, da habe ich nicht verhört. Alles gut.
Also sollte ich gesagt haben, wäre das ein Fehler gewesen.
Ja, also
aber
Sie meinen den
ich sprach
Ausschuss.
Von den Ausschüssen.
Okay, ja, gut.
Und dann zum Kongress der FAZ. Der Bundeskanzler dort, der Termin am Freitag. Gibt es dazu Fragen? Gibt es dazu Fragen zum Termin am Freitag? Bundeskanzler beim FAZ-Kongress? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Osten das erste Thema. Herr von Osten.
Ich hätte noch
Sie hatten noch eine Nachricht.
Aktives, ja. Genau.
Aktives Thema.
Bevor wir in Ihre Fragen gehen, würde ich gerne noch einmal einen Blick auf den Europäischen Rat werfen, der ja gerade hinter uns liegt. Medial dominiert ja vor allen Dingen die Frage um die 90 Milliarden, zu der wir gleich wahrscheinlich auch noch kommen werden. Aber ich würde gerne den Fokus noch einmal auf das eigentliche Thema dieses Europäischen Rates neben all den Krisenfragen legen. Und das ist natürlich das Thema Wettbewerbsfähigkeit gewesen. Und ich darf noch mal in Erinnerung rufen, dass es ja die Bundesregierung und dieser Bundeskanzler war, der dieses Thema ins Zentrum der europäischen Debatte gerückt hat, mit den drei großen Zielen: Stärkung des Binnenmarktes, inklusive Kapitalmarktunion, Bürokratieabbau und einer ambitionierten Handelsagenda. Der Bundeskanzler hat es ja gestern auch in seiner PK am Abend betont. Es ist ein Erfolg, dass der Europäische Rat jetzt eine ambitionierte Agenda zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beschlossen hat, mit ganz konkreten Reformen und Zeitzielen. Weite Teile davon sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Als zwei Beispiele Hinweis auf die schnelleren Gründungen. Die Kommission hat ja gerade den Vorschlag für ein 28. Regime vorgelegt. Der Europäische Rat hat jetzt gestern beschlossen, dass Regelwerk bis Ende des Jahres umgesetzt sein soll. Es wird die Gründungen von Unternehmen erheblich erleichtern und schneller machen. Dies ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Stärkung des Binnenmarktes. Und als zweites Beispiel der Bürokratieabbau, ebenfalls in den Schlussfolgerungen aufgenommen, ist die Absicht, alle anhängigen Omnibus-Pakete bis Ende 2026 abzuschließen. Der Bundeskanzler hat sich auch besonders dafür eingesetzt, dass der KI-Omnibus in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament noch ambitionierter wird. Angesichts der geopolitischen Lage und ihrer Auswirkungen auf uns in Europa ist eine ehrgeizige Wettbewerbsfähigkeitsagenda entscheidend und wird auch in kommenden europäischen Räten eine wichtige Rolle spielen. Der Bundeskanzler hat auch das gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich auch im ER dafür eingesetzt hat, dass künftig das Thema Wettbewerbsfähigkeit immer mit auf der Agenda steht und als erstes besprochen wird, weil das Thema ist, was allein in unseren Händen liegt, uns in der Europäischen Union wettbewerbsfähiger und verteidigungsfähiger machen zu können. Wettbewerbsfähigkeit ist das, was Europa in der Weltlage maßgeblich selbst beeinflussen kann. Wichtig ist deshalb, dass wir als Europäische Union unsere innere Handlungsfähigkeit bewahren. Der Bundeskanzler hat vor diesem Hintergrund deutlich die fortdauernde Blockade von Ministerpräsident Orbán bei der weiteren Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union kritisiert. Das nur sozusagen, dass nicht der eigentliche Anlass dieses Europäischen Rates ganz in den Hintergrund rückt.
Wir haben hierzu auch gleich die erste Nachfrage.
Sehr gerne.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Ja, ich würde ganz gerne wissen, Herr Hille, was denn ganz genau an der KI-Verordnung respektive an dem Omnibus zur KI-Verordnung denn der Bundeskanzler geändert haben möchte. Ich habe das aus seinen Worten irgendwie nicht so ganz genau entnehmen können, wo es ihm dort zu langsam geht. Hilfsweise kann er sicherlich sonst auch das BMDS noch Auskunft geben, wenn es das konkretisieren kann.
Ich habe es ja gerade schon beschrieben, Herr Steiner, da geht es darum, insgesamt den KI-Omnibus noch ambitionierter zu machen. Wir brauchen, glaube ich, nicht über die Bedeutung von KI für Wettbewerbsfähigkeit, für die künftige Entwicklung zu sprechen, sowohl in Deutschland wie in der Europäischen Union. Und dazu gehören natürlich ambitionierte politische Ziele. Und genau darum geht es dem Bundeskanzler, das noch einmal zu adressieren. Und das findet sich nun in den Schlussfolgerungen dieses Europäischen Rates. Und auch das ist ein gutes Zeichen im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit.
Dann doch nochmal die Nachfrage. Auch die Schlussfolgerungen habe ich gelesen und habe mir trotzdem die Frage gestellt, was konkret ist es denn, wo jetzt der Bundeskanzler noch weiteren Bedarf sieht, respektive wo dann auch der Rat tatsächlich konkrete Veränderungen sieht. Ist es der Ratsstandpunkt, der Ihnen nicht ausreicht bislang, oder gibt es andere Punkte, wo Sie sagen, da müssen wir eigentlich ran?
Ich glaube, Herr Steiner, es geht vor allem darum, diese Themen hochrangig, und da ist der ER das höchstrangigste Gremium, sozusagen zu adressieren und deutlich zu machen, dass wir vorankommen müssen bei diesen Themen, um Europa wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu gestalten. Und da ist es ein großer Gewinn, einheitlich abgestimmt in der Europäischen Union, sich auf solche Ziele zu verständigen, und genau dem dienen Schlussfolgerungen. Schlussfolgerungen des Europäischen Rates dienen jetzt nicht dazu, Detailregelungen zu fixieren, sondern die politische Richtung vorzugeben und Gemeinsamkeit in der Europäischen Union herzustellen. Und genau das ist bei diesem Europäischen Rat, bei dem ganzen Thema Wettbewerbsfähigkeit sehr gut gelungen. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass die Initiative darauf ja auf den Bundeskanzler zurückgeht, auf seinen Brief, den er an die EU-Kommission im vergangenen Jahr geschrieben hat, dem sich dann 21 weitere Staats- und Regierungschefs angeschlossen haben. Vor 6 Wochen dann das sogenannte Retreat in Belgien, genau zu diesem Thema Wettbewerbsfähigkeit. Und jetzt ist diese Entwicklung sozusagen formalisiert worden durch die Fixierung im Beschluss des Europäischen Rates von gestern Abend.
Ja, Herr Hille, Sie haben auch das Stichwort Stärkung des Binnenmarktes genannt. Dazu eine Frage. Heißt das, dass der Bundeskanzler sich dafür einsetzt, auf EU-Ebene auch den Mindestlohn zu stärken?
Ich verstehe nicht ganz die Verbindung, die Sie aufmachen. Der Binnenmarkt ist ein wichtiger Teil der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Das sagt der Bundeskanzler, oder das wird auch deutlich in diesem Beschluss des Europäischen Rates. Alle weiteren jetzt Schlüsse, die Sie daraus ziehen, die mache ich mir nicht zu eigen.
Gibt es noch weitere Fragen zum Europäischen Rat? Die sehe ich nicht. Dann ist jetzt Herr von Osten dran. Parlament.
Ja, im Grunde schließt sie auch an den Europäischen Rat an. Herr Hille, ich wollte Sie bitten, ob Sie uns nochmal die Aussage des Bundeskanzlers zu möglichen Militärmissionen einordnen können. Er sagt ja, einerseits gibt es Bereitschaft, andererseits erst dann, wenn die Kampfhandlungen eingestellt sind und wenn es ein internationales Mandat gibt. Wie passt das dann zusammen, dass er sagt, man könne jetzt noch gar nicht darüber nachdenken? Das sind doch Dinge, die man eigentlich auch schon mal als mögliche Szenarien planen muss.
Herr von Osten, Sie haben das im Grunde ja schon richtig paraphrasiert, wie es der Bundeskanzler gestern gesagt hat. Ich zitiere ihn gern nochmal aus der PK von gestern Abend. Er selber hat dann nochmal Bezug auch auf die Regierungserklärung vom Mittwoch genommen, wo er das ja auch schon angesprochen hat. Zitat: Selbstverständlich kann ich mir vorstellen, dass sich Deutschland auch an entsprechenden Sicherungsmaßnahmen beteiligt, aber das geht erst, wenn die Kampfhandlungen abgeschlossen sind. Zitat Ende. Ich sehe da jetzt keinen großen Interpretationsbedürfnis. Wir sind bereit, weil der internationale Seeverkehr natürlich eine große Bedeutung hat und die Freiheit des Schiffsverkehrs wichtig ist, uns an einer noch zu definierenden Sicherungsmission zu beteiligen. Aber das erst, wenn die Kampfhandlungen im Mittleren Osten beendet sind. Und das sind sozusagen die beiden Leitplanken.
Hinter Ihnen?
Hinter mir? Nee, ja, genau. Herr Kolmer, RTL, daran anschließend die Frage wahrscheinlich am ehesten ans BMVG. Inwieweit laufen denn da schon Planungen oder Bereitstellungen von möglichen, ja, in dem Fall wäre es ja die Marine, Fregatten etc.? Denn das könnte ja, selbst wenn man das beschließt, dann nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist ja ein enormer Aufwand.
Das haben wir hier von dieser Stelle auch schon ganz häufig betont, dass wir hier jetzt nicht spekulieren über etwaige hypothetische Möglichkeiten, aber ganz allgemein und ohne den Bezug jetzt zu dem konkreten Fall können Sie sich sicher sein, dass wir natürlich entsprechende Vorüberlegungen und Beobachtungen da auch haben und uns auch abstimmen. Aber wie gesagt, dass wir jetzt irgendwelche hypothetischen Wenn-Dann-Konstellationen hier auch preisgeben können, das kann ich nicht, da bitte ich um Verständnis.
Herr Steiner.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir es direkt hier anschließen wollen. Ich wollte gerne fragen nach der Versorgungssicherheit von Rohstoffen jenseits von Gas und Öl, was ja eben die Auswirkungen der Straße von Hormuz sind. Sollen wir es hier anschließen oder separat machen?
Jetzt haben wir es schon gemacht. Jetzt
machen gut. Wir's. Helfen Sie uns. Dann geht es direkt zu Herrn Grewe weiter an der Stelle. Denn ich würde gerne wissen, nachdem ich jetzt mit einigen Verbänden gesprochen habe, was die Versorgungssicherheit von anderen Rohstoffen wie beispielsweise Helium angeht, würde ich einfach gerne wissen, wie das BMWE die Lage denn jetzt ganz konkret einschätzt. Gibt es durch die Entwicklung in der Straße von Hormuz Rückwirkungen, die von wirtschaftlich größerer Bedeutung sind auf die deutsche Wirtschaft?
Also hier würde ich grundsätzlich nochmal beschreiben, wie die Bundesregierung insgesamt sich hier aufstellt mit Einrichtung der Taskforce der Bundesregierung, die entsprechend tagt und die Lage mit allen beteiligten Akteuren innerhalb der Bundesregierung regelmäßig bespricht und analysiert und auch darüber hinaus finden weitere Beobachtungen statt, eben auch mit Marktakteuren und mit Branchenvertretern und auch mit Unternehmen. Ich kann hier keine Einzelbereiche jetzt rauspicken oder einzelne, aber natürlich geht es auch über die Bereiche der Gasmärkte und Ölmärkte darüber hinaus. Und insofern beobachten wir auch die Lage, was einzelne Rohstoffe anbelangt.
Gab es Bereiche, in denen Sie als Bundeswirtschaftsministerium irgendwelche konkreten Maßnahmen zu ergreifen hatten bislang?
Nicht, dass ich wüsste. Also wir schauen uns das sehr, sehr genau an und wir werden auch natürlich auf diesen wichtigen Bereich mit der Industrie, mit den Verbänden und auch mit allen Akteuren, die da relevant sind, Zwischenhändler, Weltmarkt, Anbieter, das werden wir genau anschauen, aber ich kann von keinen Maßnahmen berichten.
Herr Kollege.
Also nicht zum Thema, aber zum Europäischen Rat.
Da sind wir jetzt eigentlich schon dran vorbei. Da hatte ich aufgerufen zu fragen. Dann stellen Sie sich noch mal hinten an, dann können Sie hinterher noch mal fragen. Ja, wir sind bei dem Themenbereich jetzt. So, Herr Kollege, hier vorne, Moment.
Eine Frage noch mal an Herrn Grewe. Haben Sie eigene Erkenntnisse oder Schätzungen, wie lange die Reparatur der jetzt zerstörten Energieanlagen dauern könnte in Katar und im Iran?
Dazu liegt mir nichts vor.
Okay. Kann ich noch eine andere wirtschaftliche Frage zum Iran stellen?
Wenn es Iran ist, bitte.
Ja, zum Iran. An Herrn Hill, es gibt ja Überlegungen im Bundesfinanzministerium, eine Übergewinnsteuer zu prüfen. Da würde ich Sie fragen, ob das auch ein Vorhaben der ganzen Regierung schon ist.
Nun, Sie wissen ja, dass wir alles, was rund um die Veränderung der Energiepreise oder als Auswirkungen des Konfliktes im Mittleren Osten eng im Blick haben, beobachten. Wir haben erste Maßnahmen sehr schnell beschlossen. Stichwort diese Woche, die Regelung an den Tankstellen nur noch einmal am Tag den Preis erhöhen zu dürfen, Änderungen im Kartellrecht. Sie kennen die Punkte. Und wir beobachten natürlich die Lage auch weiter. Und die Bundesregierung hat, wenn man so will, nicht nur ein reaktives Verständnis von Beobachten, sondern ein aktives Verständnis von Beobachten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man mögliche Optionen im Blick hat und prüft. Und in unter diesen Titel fällt auch das Thema Übergewinnsteuer.
Wenn man nachhaken, wäre es die Übergewinnsteuer, gab es ja 2022, das war sehr komplex, sie zu erheben, zu definieren, was ist ein normaler Gewinn, was geht darüber hinaus, sehr bürokratisch. Auch wäre es nicht viel einfacher, jetzt die Stromsteuer für alle zu senken, viel leichter, viel schneller.
Wie Sie aus meinen Aussagen von gerade vielleicht ableiten können, ich würde mich jetzt nicht in Definition einzelner Maßnahmen oder sowas vertiefen wollen, sondern erst einmal darauf hinweisen, wir haben in der letzten Woche im Kabinett, dieser Woche im Bundestag erste wichtige Maßnahmen beschlossen. Nun lassen wir die doch erst einmal umsetzen, bevor wir über potenziell mögliche weitere Maßnahmen nachdenken und auch über die Fragen, die dann damit zusammenhängen, wie Sie sie gerade gestellt haben.
Herr Höfle.
Ja, Höfle, DTS, nochmal zurück zu den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Gehe ich da richtig davon aus, dass da vor allem ein Marineeinsatz im Kopf ist oder könnten auch andere Teilstreitkräfte beteiligt werden?
Also ich kann nur wiederholen, was ich zu Ihrem Kollegen auch schon gesagt habe. Das ist natürlich dann der Teil, den wir uns überlegen, wenn es soweit ist. Und da kann und will ich jetzt von dieser Stelle nicht spekulieren. Grundsätzlich wissen Sie aber vielleicht das ganz allgemein und auch nicht unbedingt nur bezogen auf den Einsatz dort, dass wir als Bundeswehr natürlich verschiedene Fähigkeiten haben, die dann auch über die verschiedenen Teilstreitkräfte wirken, wie man unterstützen oder auch agieren kann. Das wird dann natürlich auch im Gesamten betrachtet. Aber wie gesagt, dass man jetzt irgendwie sich verengt oder besonders weit den Blick macht und ich das hier auf diesen Einzelfall beziehen kann, das ist einfach zum derzeitigen Zeitpunkt nicht hier möglich.
Hat die Marine Kapazitäten für solche Einsätze?
Auch das ist natürlich wieder, dass Sie versuchen jetzt sozusagen immer den Kreis enger zu schließen, aber die Grundfrage bleibt ja die gleiche und auch meine Antwort bleibt die gleiche, nämlich, dass wir uns hier natürlich im Austausch befinden und dass wir da schauen, wie wir mit welchen Fähigkeiten, wenn es soweit käme, aber Sie merken ja schon an dem Satz, wie viel wenn und vielleicht und aber, deswegen bleibt es dabei, auch wenn Sie das enttäuscht, dass ich diese hypothetische Fragestellung hier nicht beantworten kann.
Herr Wurzel. Moment.
Nein. So.
Nee, ist immer noch nicht richtig, ne?
Außenpolitische Frage in Bezug auf Iran und zwar an Herrn Hille und auch gerne an Herrn Giese. Was erwarten Sie denn von der Volksrepublik China in Bezug auf die Lösung des Iran-Konfliktes im Großen Ganzen und in Bezug auf die Lösung der möglichen Sperrung der Meerenge von Hormuz im Speziellen?
Naja, vielleicht noch einmal, Herr Wurzel, vorab ganz, ganz allgemein. Es wird Sie nicht verwundern, dass uns die Lage insgesamt im Mittleren Osten natürlich sehr besorgt. Und diese Besorgnis haben wir ja auch zum Ausdruck gebracht in der E3-Plus-Erklärung von gestern zusammen mit den Niederlanden, Italien, Japan, Kanada, glaube ich, war auch noch mit dabei. Verurteilen die Angriffe des Irans auf die zivilen Ziele in der Golfregion. Wir fordern den Iran auf, alles zu unterlassen, was zivile Schifffahrt in der Straße von Hormuz weiter bedroht und blockiert. Und wir rufen den Iran auf, alle Versuche, die Straße von Hormuz für Handelsschifffahrt zu blockieren, sofort einzustellen. Die Freiheit der Schifffahrt ist völkerrechtliches Grundprinzip, auch in Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt. Derartige Eingriffe in die internationale Schifffahrt sowie Störung globaler Energieversorgungsketten stellen eine Bedrohung der internationalen Sicherheit dar. Das gilt auch für die Angriffe auf die zivile und Versorgungsinfrastruktur in den Ländern der arabischen Region. Und Deshalb sind unsere Bemühungen darauf gerichtet, ja alles dafür zu tun, dass dieser Konflikt zu einem baldigen Ende kommt und eben nicht zu einem ewigen Konflikt, so hat es der Bundeskanzler bezeichnet, wird.
Jetzt haben Sie die Frage beantwortet, ohne ein einziges Mal das Wort China in den Mund zu nehmen. Danke dafür. Dennoch, ich frage die Frage einfach gerne nochmal. Welche Bedeutung hat denn nach Ansicht der Bundesregierung die Volksrepublik China bei einer möglichen Lösung der Iran-Kriegsthematik insgesamt und bei der Blockade der Straße von Hormuz?
Ich habe, Herr Wurzel, bewusst den Schwerpunkt gelegt auf die Bedeutung der Seeschifffahrt und der freien Wege auf der Seeschifffahrt, die in dem Interesse aller liegt. Und Allah meint Allah auf der Welt. Mehr werde ich jetzt in diese Richtung von dieser Stelle aus nicht sagen, aber Herr Giese kann vielleicht, wenn er mag, noch was ergänzen.
Große Hoffnung.
Ich kann Ihnen den Gefallen tun und das Wort China auch aussprechen. In meiner Erinnerung hat sich vor kurzem auch ein Regierungssprecher in China dazu geäußert, dass er zu einer Deeskalation der Situation aufgerufen hat. Ich glaube, da sind wir alle im gleichen Boot sozusagen, in diesem Fall ganz tatsächlich gesprochen. Die Bundesregierung hat sich schon häufiger dazu geäußert, wie die Lage ist. Nämlich es gibt sozusagen kriegführende Parteien und dann gibt es andere Länder, die nicht involviert sind. Zunächst ist es an den kriegführenden Parteien zu definieren, sozusagen, wann sie ihre Kriegsziele für erreicht betrachten. Und dann muss es eine Gesamtregelung, eine Gesamtfriedensregelung für die Region geben, die auch nachhaltig ist. Und das sind alle internationalen Spieler von Bedeutung dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Das geht natürlich für China, zumal als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.
Herr Steiner.
Ja, jetzt muss ich wieder die Rolle zu dem Nebenthema der Kollegen machen, denn Herr Hille, ich habe beim reaktiven Beobachten noch nicht verstanden, wie Sie denn jetzt eigentlich zu einer Übergewinnsteuer stehen. Ist das jetzt ein Instrument, was geprüft wird, um es gegebenenfalls einzusetzen, oder ist das ein Instrument, was vollkommen ausgeschlossen ist aus Ihrer Sicht momentan?
Ich kenne Ihr Bedürfnis, Dinge apodiktisch, also nicht Ihr persönliches, sondern das Allgemeine, auszuschließen oder zu... Mein Anliegen war, Ihnen deutlich zu machen, dass wir sehr schnell letzte Woche in der Bundesregierung, im Kabinett und diese Woche im Bundestag erste wichtige Maßnahmen beschlossen haben. Diese Maßnahmen müssen erst einmal in Kraft treten können und ihre Wirkung entfalten, bevor man weitere Maßnahmen in den Blick nimmt. Aber, das habe ich gerade versucht, auf die Frage des Kollegen mit dem Hinweis auf das aktive Verständnis von Beobachten deutlich zu machen, gehören natürlich dazu zu überlegen, wenn man zu einem Punkt kommt, weitere Entscheidungen treffen zu wollen, die dann auch schon mal vorgedacht zu haben.
Dann als technische Nachfrage an Herrn Keller, weil ich das schlicht und einfach nicht weiß, wäre es denn möglich, eine entsprechende Übergewinnsteuer auch rückwirkend einzuführen?
Das müsste ich tatsächlich nachreichen. Das kann ich Ihnen so in der Form nicht sagen. Ich kann vielleicht noch mal grundsätzlicher einordnen, weil es ja jetzt hier so ein bisschen hin und her geht. Wir sehen die Belastung, wir sehen die stark gestiegenen Preise. Wir hatten das ja auch, man merkt es ja auch daran, dass es hier seit Wochen eigentlich immer wieder Thema ist. Und da haben wir auch immer gesagt, wir schauen uns verschiedene Instrumente an. Wir schauen, wie kann man die entlasten, die am meisten betroffen sind. Und da werden sich, das haben wir auch die verschiedenen Häuser haben das auch jeweils immer in den vergangenen Wochen hier eingeordnet. Da gibt es verschiedene Instrumente und die schauen wir uns an und die prüfen wir. Und da gehört das zu einem der Teile dazu.
Ja, eine Frage an Herrn Giese, Frau Jenning und Herrn Hille zu dem Aspekt, den Herr Giese nannte, nämlich die Frage der Beteiligung und Nichtbeteiligung zur Basis Ramstein. Die war in der Vergangenheit wichtige Relaisstation für zum Beispiel den Drohnenkrieg der USA im Nahen Mittleren Osten. Stört sich denn diese Bundesregierung an der Nutzung der Basis für den Angriffskrieg gegen den Iran?
Ich kann vielleicht den Anfang machen, ich kann es aber auch relativ kurz machen, weil wir zu diesem Thema hier bereits ausführlich gesprochen haben, nicht nur ein- oder zweimal, sondern ich glaube sogar noch ein bisschen häufiger. Sie wissen, wie die Rechtslage ist, und darauf würde ich mich gerne hier beziehen. Es gibt höchstinstanzliche Rechtsprechungen dazu. Die USA sind bei ihrer Nutzung eines Stationierungsabkommens und die entsprechenden Zusatzabkommen gebunden. Und den Vorwurf des Iran, den der iranische Botschafter auch gestern nochmal geäußert hat, da gab es ja eine Pressemeldung dazu, das ist vielleicht auch der Anlass, Ihrer Frage, Deutschland würde sich in irgendeiner Art und Weise an Aggressionshandlungen begehen, weisen wir entschieden zurück.
Dann dazu die Nachfrage, eine Zahlenfrage. Wie viele Maschinen der US-Streitkräfte haben denn seit dem 28.02. den deutschen Luftraum genutzt?
Das kann ich, also das zählen wir im Auswärtigen Amt nicht nach. Das müsste ich.
Also dass jetzt eine Anzahl Ihnen nennen könnte, das kann ich auch nicht. Ich kann nur unterstreichen, was eben auch schon gesagt wurde, und dass wir insgesamt auch die einzelnen Handlungen unserer verbündeten Streitkräfte nicht kommentieren. Wenn es dazu eine Zahl gäbe, wovon ich nicht ausgehe, dass das bei uns sozusagen statistisch erhoben wird, dann würde ich das nachreichen, wenn es da was nachzureichen gibt. Herr Jessen.
Ja, Herr Hille, zum Stichwort oder Erweiterung aktives Beobachten von Seiten der Sprecherbank wurde in den letzten 2-3 Wochen häufiger das Begriffspaar Rakete und Feder angeführt als Beispiel dafür, dass Preissteigerungen von den Mineralölkonzernen raketenartig schnell weitergegeben werden, Preissenkungen aber nur sehr langsam. Im Ergebnis bedeutet das eben die Möglichkeit deutlicher Gewinne, wenn man so will, Kriegsgewinne der Mineralölkonzerne. Was jenseits einer möglichen Übergewinnsteuer gehört in den Instrumentenkasten, mit dem man diese Kriegsgewinne der Mineralölkonzerne bremsen kann?
Also wir springen jetzt hier ein wenig zwischen Völkerrecht und Tankmaßnahmen, aber wenn es für Sie okay ist. Herr Jessen,
das ist ein breites Thema. Ne? Ja.
Rakete und Feder klingt ja geradezu poetisch.
Das war Sprechersprachgebrauch.
Ja, sehr gut. Dennoch führt es zu keiner anderen Antwort. Ich habe ja gerade schon auf verschiedene Fragen darauf hingewiesen, was die Bundesregierung aktuell tut. Wir nehmen natürlich die Sorgen wahr. Wir nehmen wahr, was an den Tankstellen und mit den Energiepreisen stattfindet. Und genau deshalb hat die Bundesregierung sehr schnell reagiert und die bekannten Maßnahmen beschlossen, die diese Woche im Bundestag sind. Ich glaube, heute findet auch noch eine Anhörung im Bundestag statt. In der kommenden Woche sollen sie beschlossen werden, mit dem Ziel, dass sie dann noch vor Ostern in Kraft treten. Aber diese Schritte muss man einfach auch erst einmal abwarten. Wir senden damit klar das Signal, wir sehen die Probleme, wir wollen eine Beruhigung in den Markt bringen. Wir wollen den Unternehmen deutlich machen, dass es nicht möglich sein darf, derartige Phasen auszunutzen, um große Gewinne, extra Gewinne zu machen. Dafür verschärfen wir auch die Möglichkeiten des Kartellamtes. Und wir haben ja eine Taskforce in der Bundesregierung, die das sehr, sehr eng monitort. Und all diese Maßnahmen müssen wir mal zur Geltung kommen lassen, bevor mögliche weitere Schritte in den Blick genommen werden.
Kern der bisherigen konkreten Beschlüsse war ja im Wesentlichen auch, dass Preiserhöhungen nur noch einmal täglich stattfinden dürfen. Dass das zu einer Transparenz im Sinne von Aufklärerdurchblick beitragen kann, ist unbestritten. Aber gerade auch das österreichische Beispiel, aus dem dieses Jahr abgeleitet ist, zeigt, dass dadurch eben keine preisdämpfende Wirkung erzielt wird. Deswegen nochmal, wenn Sie sowohl reaktiv als auch aktiv beobachten, welches sind konkrete Maßnahmen, die, wie Sie sagen, das Ziel haben Sie ja deutlich formuliert, es nicht solche übermäßigen Gewinnsteigerungen geben darf. Was gehört konkret zu diesem Werkzeugkasten noch dazu?
Nun, die Anpassung an den Tankstellen, die Sie gerade erwähnt haben, ist ja nur ein Bestandteil dieses Paketes, um das es jetzt geht. Das zweite ist die Beweislastumkehr bei der Missbrauchsaufsicht und bei der Überprüfung überhöhter Preise. Ich will jetzt da nicht tief ins Kartellrecht einsteigen, aber da geht es eben darum, die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht im Kraftstoffsektor zu stärken, indem wir eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast im Zusammenhang von geforderten Kraftstoffpreisen, die die Kosten in unangemessener Weise überschreiten, einführen. Dadurch soll das Bundeskartellamt einfacher und schneller gegen marktbeherrschende oder marktmächtige Unternehmen aus dem Kraftstoffbereich vorgehen können. Das war die zweite Maßnahme. Und die dritte ist die schnellere Behebung struktureller Wettbewerbsstörungen durch schlankere Verfahren, durch Änderung für Sie als Fan von Zahlen des Paragraphen 32f GWB. Und ein weiterer Teil dieses Paketes ist, Sie erinnern sich, wir haben in breiter internationaler Geschlossenheit beschlossen, Teile der strategischen Ölreserven freizugeben, um auch einen dämpfenden Effekt auf dem Weltmarkt zu haben. Nicht, weil es in Deutschland eine akute Versorgungskrise gäbe, aber es gibt weltweit unterschiedliche Nachfrageszenarien und durch dieses Bekenntnis der Solidarität, die Freigabe auch unseres Anteils, eines Anteils unserer strategischen Ölreserve, beabsichtigen wir eben auch in diesem Bereich zu einer Beruhigung beizutragen und das klare Signal auch zu senden, wir stehen in dieser Frage international zusammen.
Ich habe zu diesem Komplex noch sehr viele Wortmeldungen, aber auch eine sehr lange Liste an Themen. Deswegen würde ich die Fragerliste jetzt schließen. Die nächste Frage hat Herr Geber.
Ja, ich hätte auch eine Frage im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung rund um den Iran. Die USA haben ja gestern ein sehr großes Waffenpaket freigegeben in einer fast atemberaubenden Geschwindigkeit, nämlich für die Golfnationen, also VAE, Dubai, Saudi-Arabien und Kuwait. Im Kern handelt es sich um Unterstützung, was die Flugabwehr angeht, also neue Munition, neue Radarsysteme, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in einem Umfang von $7 Milliarden, die jetzt sehr schnell ausgeliefert werden sollen, um halt die Gefahr durch iranischen Beschuss möglichst schnell zumindest so gut es geht zu beheben. Gibt es innerhalb der Bundesregierung Überlegungen oder sogar Planungen dafür, die Golfnationen auch zu unterstützen bei der Verstärkung ihrer Flugabwehr, entweder durch Lieferungen von Bundeswehrsystemen, was ja wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, oder eben durch Gespräche mit der Industrie für eine schnelle Belieferung dieser Partnernation, den ja der Außenminister bei seinem Besuch auch nochmal seine Solidarität ausgesprochen hat, um sozusagen deren Flugabwehr schnell nochmal wirkungsfähiger zu machen.
Herr Gebauer, Sie wissen, dass wir intensiv diplomatisch unterwegs sind. Der Bundesaußenminister war als erster sehr früh in der Region unterwegs. Gegebenenfalls kann Herr Giese da mehr zu sagen. Ansonsten habe ich Ihnen jetzt zu diesen Details Ihrer Fragen von hier aus nichts zu sagen.
Herr Thur.
Ich könnte noch eine kurze Ergänzung machen zu diesem Thema. Es ist ein Teilaspekt, aber heute hat die Bundesregierung gerade die vereinfachte Ausfuhr von bestimmten Rüstungsgütern an die Golfstaaten und die Ukraine noch mal beschlossen. Gemeinsam mit dem zuständigen BAFA setzen wir zum 20. März eine neue auf 6 Monate befristete Genehmigung AGG für die Lieferung von Rüstungsgütern in bestimmte Länder zu Verteidigungszwecken in Kraft. Ziel der neuen AGG ist es, im Einklang mit administrativen Kapazitäten die schnelle Lieferung von Rüstungsgütern zur Luft- und Seeverteidigung in die Golfstaaten sowie die Ukraine risikobasiert weiter zu vereinfachen. Also ist ein Teilaspekt, aber wollte ich hier nicht unterschlagen.
Ja.
Gibt es denn, wenn jetzt schon die Prozesse vereinfacht werden für eine mögliche Ausfuhr, gibt es denn Interessensbekundungen aus den Golfnationen, hier so welche Exporte möglich zu machen aktuell?
Ich kann von keinen konkreten hier in diesem Forum berichten und weiß auch nicht, aber ob wir das so tun würden, auch ob das gehört zur Form von internen Kommunikation.
Herr Thur.
Herr Giese, indirekt zum Thema Israel, Strafgerichtshof. Herr Hinterseher hat uns ja berichtet, dass Deutschland nicht intervenieren wird zugunsten Israels in Den Haag. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Myanmar, wo ja sehr wohl Deutschland interveniert hat? Da geht es ja auch um Fragen des Völkerrechts. Also vielleicht können Sie noch mal begründen, warum Deutschland anders als die Vorgängerregierung sich für Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht stark machen möchte.
Also ich habe mich in der Vorbereitung auf die heutige Regierungspressekonferenz nochmal mit dem Mittwoch auch beschäftigt. Ich habe mir angeschaut, was Josef Hitterseher hier vorgetragen hat, und das war sehr, sehr ausführlich, und ich glaube, da habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Er hat das wirklich sehr, sehr klar gemacht, was die Gründe dahinter sind.
Also es gibt keinen Zusammenhang mit Myanmar?
Er hat dazu geäußert, was wir dazu zu äußern haben, und diesen Zusammenhang sehe ich überhaupt nicht. Das ist ein vollkommen getrenntes Verfahren.
Jetzt noch mal daran erinnern, wir sind eigentlich noch beim Themenkomplex Iran. Und Herr Höfele, Herr Höfele hatte da noch eine Frage. Moment.
Alles genau, und wieder zum Subthemenkomplex Energiepreise. Ich würde gerne nach dem Zeitplan fragen. Gibt es einen Zeithorizont, wie lange sich die Bundesregierung die hohen Preise an den Tankstellen anschaut?
Herr Höfele, Sie machen mich ein bisschen traurig. Ich habe jetzt die letzte halbe Stunde versucht zu erklären, was die Bundesregierung wie schnell in dieser Frage auf den Weg gebracht hat. Der Bundestag befasst sich diese Woche damit, beschließt das dann aller Voraussicht nach, und in der kommenden Woche wird dann die zweite, dritte Lesung stattfinden, und dann treten diese Maßnahmen in Kraft. Das ist ein sehr kurzer Transmissionsriemen, wenn man so will, eine sehr schnelle Umsetzung. Aber lassen wir doch diese beschlossenen Dinge erst einmal wirken. Wir gucken uns das nicht an und stehen nur daneben und gucken, wie sich Energiepreise an Tankstellen entwickeln. Wir treffen Maßnahmen, müssen aber auch wenn es schwerfällt, eine gewisse Geduld aufbringen, um diese Maßnahmen erst einmal wirken zu lassen. Und dazu, das ist der eine Strang, dazu kommt das, wie ich es gerade genannt habe, aktive Beobachten, zu dem Überlegungen gehören, was dann mögliche weitere Maßnahmen sein können. Ich verstehe Ihr Interesse, jetzt schon Aussagen dazu bekommen zu wollen, was das denn sein könnte und wie sich das dann potenziell auswirken würde. Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen die aber nicht geben werde.
Nein, das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie lange Sie es sich dann anschauen wollen. Sie sagen immer, Sie schauen sich die Maßnahmen an, ob sie wirken, aber mich interessiert, wie lange Sie sich das anschauen.
Ich würde vermuten, Sie bekommen den Zeitpunkt mit, wenn wir weitere Maßnahmen aufs Gleis setzen würden.
So, damit will ich den Komplex abschließen, und Herr Wurzel hat ein neues Thema.
Darf ich kurz einen Servicehinweis an Herrn Traut, nochmal zu Ihrer Frage, EU-Ausschuss öffentlich, der tagt, wie von mir vermutet, in der Tat nicht öffentlich.
Klasse, danke. Nochmal zu China. Keine Angst, Herr Hille, geht nicht an Sie, geht an Herrn Grewe. Es gab heute eine interessante Meldung von EY, der Beratungsfirma. Die haben eine Studie veröffentlicht, nachdem erstmals vergangenes Jahr mehr Autos aus China in die Europäische Union exportiert worden als von der Europäischen Union nach China. Also eine Umkehr der Großwetterlage sozusagen, was die Autoexporte angeht. Frage an Sie, was bedeutet es nach Ansicht der Bundesregierung für den Industrie- und Autostandort Deutschland, dass es jetzt diesen Shift gibt, erstmals gab?
Also ich kenne die Grundlage noch nicht und müsste mir das noch näher anschauen. Die Wichtigkeit der Automobilindustrie in Deutschland, die Transformationsprozesse, die in der Automobilindustrie stattfinden, international als auch national mit verschiedenen Marktsignalen, haben wir hier, glaube ich, in der Vergangenheit ausführlich diskutiert. Aber ganz konkret auf diesen Sachverhalt kann ich heute nicht eingehen.
Könnten Sie da was nachliefern vielleicht?
Wenn ich was nachliefern kann, dann würde ich das gerne.
Gibt es hierzu weitere Fragen? Dann ist Herr Kolmar mit dem nächsten Themenbereich dran. Ja, Moment, ich muss Sie anwählen. Da.
Richtet sich leider wieder zum Thema Energie. Es gibt von der Internationalen Energieagentur eine Empfehlung, man soll den Verbrauch drosseln, sie empfehlen, und auch ein Tempolimit, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel den Flugverkehr zu reduzieren. Inwieweit ist das etwas, was diskutiert wird, vielleicht am ehesten als BPA und BMWE? Ich gucke mal kurz auf andere Maßnahmen. Ach ja, mehr Homeoffice empfehlen Sie auch.
Wie meinen Sie, inwieweit das diskutiert wird?
Naja, das ist ja eine Empfehlung der Internationalen Energieagentur an die Länder. Inwieweit spielen diese Überlegungen auch bei Ihnen eine Rolle und fallen auf fruchtbaren Boden?
Naja, da würde ich ganz pauschal antworten. Sparsam mit Energie umzugehen, wie es nur geht, ist, glaube ich, unabhängig von Krisensituationen sowieso ein sinnvolles Vorgehen. Aber das ist ja jetzt nichts, was auf politische Entscheidungen zielt, sondern das ist ja, wenn ich Sie richtig verstehe, ich kenne diese diese Aufforderung nicht eine, ein Fakt, eine Aufforderung, die sich an den Endverbraucher, an die Menschen richtet. Und das obliegt natürlich jedem selber zu entscheiden, wie viel er Auto fährt, wie sehr er auf Energiesparen achtet oder nicht. Also da sehe ich jetzt keinen politischen Handlungsbedarf, außer den politischen Appell, Energie zu sparen, ist nie verkehrt.
Gut, in dem Fall Tempolimit wäre ja politisch.
Es setzt ja nicht zwingend ein Tempolimit voraus, dass man sparsam mit dem Auto unterwegs ist. Auch das obliegt jedem selber. Das Verkehrsministerium könnte Ihnen sagen, auf wie viel Prozent der Strecken in Deutschland sowieso schon ein Tempolimit herrscht. Aber Sie können ja trotzdem 110, 120, 130 fahren, wenn Sie es für angemessen halten.
Vielleicht kann ich hier auch noch ganz kurz ergänzen. Also Sie kennen ja alle Formationen, in denen wir gerade auch zur Krise arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch ein intensiver Austausch mit der Internationalen Energieagentur. Aber dazu auch noch mal für Deutschland und Europa. Die Versorgung ist gesichert. Die Versorgungssicherheit ist sicher. Und wir haben keine Versorgungsengpässe, weder bei Öl und Gas noch bei raffinierten Produkten. Und auch keinerlei Zeichen, dass Liquidität in diesen Märkten irgendwie zurückgehen würde. Insofern das auch noch als Hinweis in unserer Region. Wir haben die Herkunft von den Produktgruppen ja auch entsprechend immer wieder genannt, woher wir Öl und Gas beziehen. Und insofern keinerlei Liquiditätsengpässe. Das ist in anderen Weltregionen anders. Und insofern auch die IEA schaut sich international das an. Aber ansonsten habe ich den Worten vom stellvertretenden Regierungssprecher da nichts hinzuzufügen.
Dann habe ich Herrn Traut mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ans Bundesgesundheitsministerium. Der Termin für die Vorlage der Kommissionsvorschläge war ja der 30. März. Ich wollte fragen, ob dieser Termin weiter steht und vielleicht können Sie auch was zu den Erwartungen der Ministerin sagen an das, was da vorgelegt werden soll. Erwartet sie da ein Gesamtkonzept, das in sich schlüssig ist oder wovon geht sie aus?
Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, also wir haben ja gesagt, Ende März wird die Kommission ihre Reformvorschläge vorlegen. Das ist auch weiterhin der Fall. Und gucken, ob ich es jetzt finde. Die Ministerin hat sich ja auch schon öfter etwas detaillierter dazu geäußert. Es ist klar, wir brauchen strukturelle Reformen. Dafür brauchen wir eben auch entsprechende Reformvorschläge von der Kommission. Und genau, die werden Ende März vorgelegt.
Eine Nachfrage. Die Hausärzte haben ja heute auf die möglichen Kosteneinsparungen bei der Verwaltung der Krankenversicherung verwiesen. Mhm. Ist das auch was die Ministerin als mögliches Einsparpotenzial sieht?
Wir bleiben erstmal dabei. Wir werden jetzt keine einzelnen Vorschläge kommentieren. Die Kommission prüft allerlei mögliche Reformvorschläge, Einsparmöglichkeiten. Da warten wir jetzt die Ergebnisse ab.
Dann habe ich Herrn Husmann mit einem neuen Thema. Moment.
Ja, genau. Und zwar an das BMJV. Ministerin Hubich hat sich aktuell in einem Interview zum Thema digitales Gewaltschutzgesetz zu den Plänen da geäußert. Dazu die Frage, können Sie konkreteres sagen, wie weit der Gesetzgebungsprozess oder wie weit der Gesetzentwurfsprozess da schon vorangeschritten ist und nochmal konkret sagen, was ist gerade im Bereich Deepfakes, pornografische Deepfakes bislang nicht strafbar? Wo gibt es Lücken, die dann geregelt geschlossen werden sollen?
Ja. Ministerin Hubig ist der Schutz vor digitaler Gewalt ein wichtiges Anliegen. Vor allem Frauen sind betroffen und sie möchte in sehr kurzer Zeit einen Gesetzentwurf hier zu vorlegen. Der Gesetzentwurf wurde in den letzten Wochen erarbeitet und ist praktisch fertig. Er wird in sehr kurzer Zeit vorgelegt werden. Der Gesetzentwurf adressiert Lücken in unserem Strafrecht. Die Ministerin hat nochmal deutlich gemacht, das Strafrecht hinkt der technologischen Entwicklung hinterher. Betroffene von digitaler Gewalt und Deepfakes sind nicht schutzlos im geltenden Recht, aber das Strafrecht ist nicht da, wo es sein müsste, insbesondere wenn es um Deepfakes geht, aber auch um andere Themen. Der Gesetzentwurf das hat die Ministerin auch schon ausgeführt, wird zum einen das Problem pornografischer Deepfakes adressieren. Da geht es darum, das Herstellen und das Verbreiten solcher Deepfakes unter Strafe zu stellen. Bislang ist insbesondere das Herstellen solcher Deepfakes nicht notwendigerweise strafbar. Es gibt zwar das Recht am eigenen Bild und wer dieses Recht verletzt, der kann sich heute schon strafbar machen, aber das ist beim bloßen Herstellen und auch nicht notwendigerweise bei jeder Form des Verbreitens bislang strafbar. Das soll geändert werden. Das ist der Bereich pornografische Deepfakes. Es gibt aber auch andere Deepfakes, die Persönlichkeitsrechte verletzen und die Leute herabwürdigen. Auch da wollen wir Strafbarkeitslücken schließen. Schließlich geht es in dem Gesetzentwurf auch um den breiten Themenkomplex digitaler Voyeurismus, unerlaubte Bildaufnahmen im öffentlichen Raum. Die Fälle sind in den letzten Monaten zum Teil eben auch durch Frauen, die die Stimme erhoben haben, öffentlich geworden. Und auch das wird der Gesetzentwurf adressieren. Das ist quasi der strafrechtliche Regelungsteil. Daneben gibt es einen, das ist jetzt juristische Fachterminologie, zivilrechtlichen Regelungsteil. Einfacher gesprochen, es soll auch für Betroffene leichter werden, selbst gegen die Verletzung ihrer Rechte vorzugehen. Wer im Internet Opfer einer Persönlichkeitsrechtsverletzung wird, der hat schon heute Recht auf Unterlassung und auf Schadensersatz. Das Problem ist die Durchsetzung. Oft ist es nicht ganz einfach, die Täter, und es sind ja meistens Männer, zu ermitteln hinter diesen Taten. Mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt soll auch das einfacher werden. Teil dieses Gesetzentwurfs soll auch die Möglichkeit sein, Accountsperren zu erzwingen, wenn über bestimmte Accounts wiederholt massive Persönlichkeitsrechtsverletzungen begangen werden. Da geht es insbesondere um das Problem großer Reichweite. Wenn Accounts viele Follower haben, dann macht das Sperren eines solchen Accounts einen großen Unterschied. Natürlich kann man immer wieder einen neuen Account anlegen und man hat dann eben erstmal nicht so viel Follower. Auch das hat die Ministerin deutlich gemacht. Es ist also ein umfassender Regelungsansatz, der erklärt vielleicht auch, warum wir sozusagen diesen Gesetzentwurf in aller Gründlichkeit erarbeitet haben. Aber der Gesetzentwurf ist praktisch fertig und er wird in sehr kurzer Zeit veröffentlicht werden.
Ich habe hierzu noch mehrere Fragen. Herr Kollege.
Philipp Eckstein, ARD Hauptstadtstudio. Herr Hille, welchen Handlungsbedarf beim Thema Gewalt gegen Frauen sieht denn der Bundeskanzler?
Herr Eckstein, ich verstehe die Frage dahingehend nicht, da das, was der Kollege gerade dargestellt hat, ja ein Projekt der Bundesregierung ist und der Bundeskanzler das ganz genauso sieht. Wir arbeiten, wie der Kollege es gerade dargestellt hat, entschlossen daran, Gewalt zu bekämpfen, Strukturen zu verbessern, Betroffene die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Dafür hat die Ministerin ja das digitale Gewaltschutzgesetz fürs Frühjahr angekündigt. Unser Ziel ist es, dass wir es Betroffenen leichter machen, gegen Verletzungen ihrer Persönlichkeitsrechte im Netz vorzugehen und etwa Accounts, der Kollege gerade ja dargestellt, per richterlicher Anordnung sperren zu lassen, wenn diese massiv ihre Rechte verletzten. Außerdem wollen wir die Strafbarkeitslücken bei pornografischen Deepfakes und anderen Formen bildbasierter, sexualisierter Gewalt schließen. Da gibt es keine andere Sicht beim Bundeskanzler.
Eine Frage noch. Friedrich Merz, noch bevor er Bundeskanzler war, hat kurz vor dem Regierungswechsel einen nationalen Aktionsplan gefordert, gegen Frauen vorzugehen. Eine Frage ist, sind es jetzt schon Maßnahmen, die darunter fallen oder wird ein solcher Aktionsplan jetzt auch vom Bundeskanzler weiter befürwortet und wird daran möglicherweise auch gearbeitet?
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mir der Begriff Aktionsplan in diesem Zusammenhang gerade nichts sagt. Ich mache mich da noch mal schlau und sollten wir da noch was haben, Herr Eckstein, liefern wir gerne was nach.
Vielleicht darf ich an der Stelle ergänzen, weil es jetzt der Blickfeld wurde jetzt geweitet. Sie haben ja allgemein jetzt über Gewalt gegen Frauen gesprochen. Ich habe vorhin über digitale Gewalt gesprochen, aber natürlich ist auch der Schutz vor körperlicher Gewalt und vor Übergriffen ein wichtiges Anliegen. Und in der Tat verfolgt das Justizministerium hier ein Gesamtkonzept. Also digitale Gewalt ist das eine. Das andere ist das Gewaltschutzgesetz, Schutz vor Partnerschaftsgewalt. Hier gibt es einen Gesetzentwurf, mit dem die elektronische Fußfessel durch Familiengerichte angeordnet werden soll. Außerdem sollen Familienrechte Gewalttäter verpflichten können, Antigewalttrainings zu absolvieren. Dieser Gesetzentwurf liegt bereits vor und soll dann auch zügig verabschiedet werden. Das ist auch ein wichtiger Baustein. Vielleicht schon in sehr kurzer Zeit wird ein weiterer Gesetzentwurf im Bundeskabinett beschlossen werden. Da geht es um psychosoziale Prozessbegleitung. Die soll ausgeweitet werden, damit gewaltbetroffene Frauen in einem Gerichtsprozess Unterstützung erlangen können, professionelle Unterstützung, ein Recht darauf haben. Denn das hat ja die Bundesregierung auch deutlich gemacht vor einigen Wochen, als die große Dunkelfeld-Studie vorgestellt wurde. Das große Problem ist häufig, dass Betroffene ihre Fälle, ihre Gewalterfahrungen nicht zur Anzeige bringen. Nachvollziehbarerweise steht da auch eine Furcht davor, dass so ein Strafprozess eine retraumatisierende Wirkung haben kann. Und genau das adressiert die psychosoziale Prozessbegleitung. Es geht also darum, Betroffenen im Strafprozess zur Seite zu stehen. Schließlich hat die Ministerin auch bereits angekündigt, dass sie das Sorge- und Umgangsrecht ändern will, um den Gewaltschutz auch im Sorge- und Umgangsrecht stärker zu verankern, damit gewaltbetroffene Partner nicht über den Umweg des Sorge- und Umgangsrechts dann wieder neu in Gefahr gebracht werden können. Also ich hoffe, dass aus diesen Ausführungen hervorgeht, dass wir als Bundesregierung an ganz vielen Stellen ansetzen, uns jetzt nicht auf einzelne Sachverhalte konzentrieren, sondern dass dahinter schon ein größerer Gedanke steht, nämlich dass wir umfassend im digitalen wie im realen Raum mit den Mitteln des Strafrechts einerseits, mit dem des zivilen Rechts andererseits Frauen besser vor Gewalt schützen, um dem dramatischen Anstieg von Gewalttaten, digitalen Gewalttaten, aber auch körperlichen Übergriffen gegen Frauen etwas entgegenzusetzen, nämlich die Stärke des Rechtsstaats.
Ich habe noch zwei Fragen. Auf dieser Frageliste würde auch die dann schließen und will nur kurz transparent machen, dass wir darüber hinaus noch 6 Themenbereiche haben. Und bitte alle, sich dann ein bisschen kürzer zu halten. Herr Steiner.
Herr Hohlmann, ich wollte noch mal nachfragen zum digitalen Gewaltschutzgesetz, zu den Formulierungen, die Sie eben gewählt haben. Ich würde gerne wissen, die Strafbarkeit von Deepfake-Erstellung, soll die sich ausschließlich auf den Ersteller beziehen oder auch auf die Mitwirkung bei der Erstellung, beispielsweise Betreiber von entsprechenden LLMs oder Vergleichbares? Und das Zweite, dieser Beauskunftungsanspruch, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, der zivilrechtliche, richtet der sich dann gegen die Plattformbetreiber oder gegen wen richtet sich das?
Ja, der Auskunftsanspruch richtet sich gegen die Plattformbetreiber, denn die haben ja die Informationen, um die es geht. Und zum Strafrecht, also eine Unternehmensstrafbarkeit, die kennt das deutsche Recht nicht. Es geht also immer um die Strafbarkeit von einzelnen Personen. Gleichzeitig gibt es ja auf europäischer Ebene, und das begrüßt Ministerin Hubig auch sehr, Überlegungen dazu, wie man eben den Bereich Plattformregulierung so fortentwickeln kann, dass man den Betreibern von diesen großen Modellen es schon auf regulatorischem Wege untersagt, solche sexualisierten Deepfakes oder Deepfakes, die Persönlichkeitsrechte verletzen, zu untersagen. Denn natürlich ist klar, das Strafrecht knüpft dann immer an den Fall an, dass da schon so ein Rechtsverstoß begangen wurde. Viel besser wäre es, dass solche Techniken gar nicht erst der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, um massenhaft Rechtsverletzungen zu begehen. Sehr Unterstützung der Ministerin genießt deswegen auch das Verfahren der EU-Kommission gegen den Betreiber des GOG-Modells.
Herr Hess.
Ja. Herr Hosemann, eine der in Deutschland bekanntesten betroffenen Personen ist die Schauspielerin Colleen Fernandes. Von ihr kursierten und kursieren seit Jahren gefakte sexualisierte Videos im Netz. Sie hat nach eigenen Angaben mehrfach versucht, über Anwälte eine Löschung dieser Videos zu erreichen. Das sei nicht gelungen. Woran liegt es, wo ist die Rechtslücke, dass selbst eine Löschung von derart diskriminierenden, persönlichkeitsverletzenden Videos nicht möglich ist?
Wenn Fake-Accounts unter der eigenen Identität betrieben werden, dann hat man schon heute einen Rechtsanspruch, dass es gelöscht wird. Die Plattformen sind das verpflichtet, auch zu tun. Sind rechtswidrige Inhalte, die auch nach dem DSA gelöscht werden müssen. Und es gibt eben auch den zivilrechtlichen Anspruch auf Unterlassung. Dass Plattformen ihren Pflichten nicht immer angemessen nachkommen, das ist ein tatsächlich ernstes Problem der Plattformregulierung. Rechtspflichten sind das eine, Compliance das andere. Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass sie der Auffassung ist, dass die bestehenden europäischen Rechtsregeln auch mit aller Entschlossenheit durchgesetzt werden müssen. Die Europäische Kommission hat jetzt sozusagen größere Entschlossenheit gezeigt, den DSA auch zur Durchsetzung zu bringen, und das genießt die volle Unterstützung der Minister.
Ja, aber nochmal an den konkreten Fall anschließend. Man darf ja davon ausgehen, dass Fachanwälte, die hier eingeschaltet wurden, sehr wohl wissen, worin Rechtsverstöße bestehen. Wenn dennoch es offensichtlich möglich ist, dass Plattformen sich erfolgreich dagegen weigern, solche Inhalte zu löschen, worin besteht dann die nächste Ebene der Sanktionierung, der Gesetzesverschärfung, um da mindestens Abhilfe zu schaffen?
Also ich kann sozusagen den einzelnen Fall nicht kommentieren. Unser Ziel ist es, dass wir die Rechtsdurchsetzung verbessern, indem wir die Rechte von Betroffenen stärken und indem wir das Strafrecht weiterentwickeln. Das Strafrecht hat ja auch eine Wirkung, wenn die Täter hinter diesen digitalen Persönlichkeitsrechtsverletzungen wissen, dass sie nicht etwa in einer Strafbarkeitslücke operieren, sondern dass sie dafür von Strafgerichten belangt werden können, dann hat das, so sind wir überzeugt, auch eine abschreckende Wirkung. Und deswegen versprechen wir uns von dem Gesetzentwurf tatsächlich einen besseren Schutz der Betroffenen vor diesen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, auch in den Bereichen, wo die Plattformen mitunter mit ihren Pflichten nicht so umgehen, wie das eigentlich angemessen wäre.
Dann habe ich hier Herrn Gebhardt mit einem neuen Thema.
Ja, geht um den Schutzstatus von ukrainischen Männern in Deutschland. Im November hatte der Bundeskanzler mit Blick auf den Zuzug junger ukrainischer Männer an Volodymyr Zelensky gerichtet: Ich habe ihn gebeten, dafür zu sorgen, dass diese jungen Männer im Land bleiben, weil sie im Land gebraucht werden und nicht in Deutschland. Was unternimmt die Bundesregierung da jetzt konkret?
Ich vermute, dass sich die Frage an mich richtet.
Ja, gerne.
Ich habe Ihnen da keinen neuen Stand jenseits dessen, was Sie gerade zitiert haben, mitzuteilen.
Nachfrage: Im Januar bekräftigte ja Merz die Forderung, es ist nicht eine innerukrainische Angelegenheit, darüber zu befinden, wie Kiew mit seinen jungen Männern umgeht.
Auch die Worte des Bundeskanzlers stehen für sich, denke ich.
Dann habe ich hier Herrn Krämer. Wollen Sie, das hat sich erledigt.
Frage Flucht von Herrn Krämer.
Dann Herr Höfle mit einem neuen Thema.
Ja, neues Thema. Es geht um die israelischen Angriffe auf Syrien. In der letzten Nacht möchte die Bundesregierung das kommentieren. Frage ans AA.
Ich habe die Meldung zur Kenntnis genommen über diese Angriffe. Mir liegen jetzt allerdings die Einzelheiten über diese Angriffe nicht vor. Das ist ja, ich kenne auch nur die Berichte dazu. Insofern, wenn wir dazu etwas zu sagen haben, dann würde ich das gerne nachreichen.
Nachfrage noch, das richtet sich ja jetzt gegen ein Regime, zu dem die Bundesregierung in letzter Zeit eigentlich Kontakte aufgenommen hat, also das neue syrische Regime. Können Sie beschreiben, wie diese Kontakte im Moment, wie die sind?
Also wir betreiben da eine Botschaft in Damaskus und haben einen sehr, sehr engen Austausch. Vielleicht haben Sie in dieser Woche die Meldung gesehen, dass sich auch Deutschland insbesondere auf dem Niveau der Europäischen Union dafür einsetzt, die Wirtschaftskontakte mit Syrien auszubauen. Da geht es insbesondere darum, sozusagen die erreichte Stabilität. Nichts ist perfekt, absolut nicht. Und mir sind auch alle Kritikpunkte an der amtierenden Regierung vollkommen bewusst oder der Bundesregierung insgesamt bewusst. Aber uns geht es darum, den Syrerinnen und Syrern eine Chance zu geben in dieser Situation. Deswegen geht es uns darum, die wirtschaftlichen Verbindungen auszubauen, damit eine langfristige Stabilität und Stabilisierung eines inklusiven Syrien auch erreicht werden kann. Daran arbeitet die Bundesregierung sehr, sehr konzentriert und wird es auch weiter tun. Und wir sind dazu auch mit den syrischen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in sehr engen Kontakt.
Gibt es hierzu weitere Fragen? Dann ist Herr von Osten dran mit einem neuen Thema.
Ans BMVG. Die Welt berichtet über einen unter Verschluss gehaltenen Testbericht, der bei den jüngsten Tests gravierende Mängel festgestellt hat, sogar Gefahr für Leib und Leben. Frage, warum ist dieser Bericht unter Verschluss? Und wenn die Mängel so gravierend sind, müsste dieses Projekt nicht gestoppt werden?
Ja, wir haben die erneute Berichterstattung vielleicht für alle, um mitzunehmen, dass es um DLBO geht, damit vielleicht alle wissen, worüber wir sprechen, haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Aber Sie sehen mir nach, dass ich von dieser Stelle, das wissen Sie, weder die Berichterstattung als solche und auch keinen eingestuften Bericht kommentiere. Ich darf aber darauf verweisen, dass wir ja dieses Thema in jüngster Vergangenheit auch hier hatten. Mein Kollege hat sich Anfang März dazu hier umfangreich eingelassen. Aber Sie erlauben mir trotzdem zu betonen, dass wir weiterhin mit Hochdruck an der Umsetzung des Projekts arbeiten und dass wir hier tatsächlich ja auch im Rahmen der Möglichkeiten in alle Richtungen kommunizieren. Das meint einmal natürlich den vertrauensvollen Austausch mit dem Parlament in den dafür vorgesehenen Formaten, aber auch gegenüber der Presse und damit gegenüber der Öffentlichkeit haben wir hier transparent dargestellt. Ich darf erinnern an den Medientag, den wir im Dezember vor Ort hatten, der verknüpft war mit einem vertraulichen Pressehintergrund. Und Sie können sich sicher sein, dass wir selbstverständlich auch in diesem Jahr zeitnah, wenn es entsprechenden Fortgang gibt, auch hier wieder diese Kanäle nutzen werden, um zu kommunizieren. Aber ansonsten habe ich an dieser Stelle nichts Neues zu berichten.
Herr Steiner.
Ja, ich versuche es allerdings trotzdem, und zwar auf der nicht so vertraulichen Ebene. Es gibt ja ein offen ausgesprochenes Ziel aus der Vergangenheit, nämlich dass zumindest die Brigade Litauen auf DLBO, also den die Digitalfunkvariante für alle, die jetzt nicht im Film sind, auch mal, dass die dann dort zur Verfügung steht. Ich würde gerne wissen, wie schaut es denn aus? Also ist das immer noch ein realistisches, angestrebtes Ziel oder ist das inzwischen nicht doch außer Reichweite?
Also wir haben ja tatsächlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir hier also ambitionierte Ziele verfolgen und dass wir hier auch vor Herausforderungen stehen. Nichtsdestotrotz halten wir an unseren Zielen fest und Sie sehen es mir nach, dass ich dann der angedeuteten Kommunikation nicht vorweggreife, wenn sie dann soweit ist.
Frau Kyranulli.
Hallo, Deutsche Welle Kriegsredaktion. Am Dienstag war der griechische Außenminister in Berlin. Herr Giese, war das Thema Kriegsreparationen für die Nazi-Besatzung Griechenlands Teil der Gespräche? Es gab zuletzt eine neue Fotosammlung und neue Beweise für Nazi-Verbrechen in Athen, in Kesariani.
Also in der Tat, der griechische Außenminister war diese Woche in Berlin zu Besuch. Es gab da Gespräche über alle Themen und über alle bilateralen Themen, die da gerade von Bedeutung sind. Im Anschluss gab es eine Pressekonferenz und in der Pressekonferenz wurde das wiedergegeben, worüber gesprochen worden ist. Insofern würde ich auf diese Pressekonferenz, die man sich auch nochmal anschauen kann, gerne verweisen.
Ja, ich war da, aber das Thema war nicht in der Pressekonferenz. Ja, und eine Zusatzfrage. Deutschland beteiligt sich mit 10 Millionen Euro am Bau des Holocaust-Museums in Thessaloniki. Und geplant ist eine Fertigstellung 28, aber vor Ort ist bisher wenig oder eigentlich nichts zu sehen. Und die Frage ist, wie ist der aktuelle Stand des Projekts in Bezug auf die deutsche Beteiligung?
Also wie Sie richtig gesagt haben, beteiligt sich die Bundesregierung daran finanziell. Wir sind allerdings nicht der Bauträger und ich kenne jetzt nicht die Details sozusagen des Baufortschritts. Das müsste man dann vielleicht bei dem Bauträger nachfragen. Da bin ich jetzt leider ein bisschen überfragt. Tut mir leid.
Guten Tag, groß mein Name von Gigi Press, japanische Nachrichtenagentur. Meine Frage richtet sich ans BMVG. Bleibt der Kollege so? Ja. Und zwar wurde uns am Mittwoch eine Reise des Ministers in den Indo-Pazifik angekündigt, unter anderem nach Japan, beginnend ab morgen. Genau, diesbezüglich dann zwei Fragen. Und zwar einmal wird der Minister von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, Rüstungsunternehmen, unter anderem Airbus. Was ist der Zweck dieser Begleitung? Gibt es da irgendwelche Pläne für Absichtserklärungen oder dergleichen? Und Frage Nummer zwei auch diesbezüglich, dass GCAP-Projekt zwischen Italien, Großbritannien und Japan gilt ja als Kampfflugzeugbrücke der nächsten Generation. Gibt es da oder wird das auch Thema sein beim Besuch des Ministers? Sind dort Gespräche geplant auf Ministerialebene oder zwischen den Unternehmen? Vielen Dank.
Also ich muss Sie da leider enttäuschen, also über diesen Grundsatz hinaus, dass diese Reise durchgeführt wird, wie mein Kollege das hier am Mittwoch skizziert hat, wissen Sie, dass wir es so handhaben, dass wir den konkreten Gesprächen vor Ort nicht vorweggreifen. Das will ich auch hier so handhaben, da darf ich Sie darauf und muss ich Sie darauf vertrösten, was wir dann in der kommenden Woche entsprechend zu hören bekommen.
Wollten Sie dazu was sagen?
Oder? Ich würde zu der Frage des Holocaust.
Okay, dann machen wir diese Nachreichung.
Genau, ich hätte tatsächlich eine Nachreichung zum Thema des Holocaust-Museums in Thessaloniki. Meine Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite des Bildschirms haben dann nochmal gefragt und ich kann Ihnen direkt was Aktuelles von heute sagen. Also ganz grundsätzlich, die Bundesregierung fördert den Bau dieses Museums als einen der bedeutendsten erinnerungspolitischen Projekte der Bundesregierung. Es wird nicht nur Gedenk-, sondern auch zukunftsgerichteter Begegnungs- und Aufklärungsort sein, der an den Holocaust in Griechenland erinnert und über das jüdische Leben in Griechenland informieren soll. Tatsächlich informieren mich meine Kolleginnen und Kollegen, geht der Bau sehr gut voran, wovon wir uns gerade heute in einer der regelmäßigen Arbeitsbesprechungen mit unseren Partnern in Griechenland überzeugen konnten. Nach Abschluss der Planungen begann die Vorbereitung für den Baubeginn im Dezember 2024. Die nächste Phase des Baus hat in diesem Februar begonnen. Und die Fertigstellung wird in der Tat genau zu dem Zeitpunkt, den Sie genannt haben, Anfang 2028 erwartet. Der Vertrag mit dem Generalunternehmer, der das durchführt, wurde im Januar 2026 begonnen und im Februar 2026 wurde die Baustelle bereits übergeben. Also es geht gut voran, informieren mich meine Kolleginnen und Kollegen.
Herzlichen Dank für die Nachreichung.
Ja. Genau, wenn wir vielleicht bei Nachreichungen sind, dann darf ich vielleicht die Fahnenbänder nochmal aufnehmen, damit wir vielleicht schließen, wie wir begonnen haben. Also tatsächlich kann ich Ihnen mitteilen, dass die Tradition der Fahnenbänder bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht und sie der Pflege der militärischen Tradition dienen und zugleich die Einsätze und Leistungen der Bundeswehr nach außen sichtbar machen. Sie sind damit insgesamt vielleicht zur allgemeinen Einordnung für uns ein wichtiges Symbol der Ehre und Tradition. Und um die Frage jetzt auch zu beantworten, es ist tatsächlich keine einmalige Auszeichnung, sondern es gibt auch verschiedene Arten von Fahnenbänder. Gegenwärtig verfügt das Wachbataillon, über das wir ja gesprochen haben, beispielsweise über 62 Fahnenbänder. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass je nach Veranstaltung bis zu 5 dieser Fahnenbänder an der Truppenfahne sichtbar getragen werden. Je nach Anlass, nur vielleicht auch, um es ein bisschen greifbar zu machen, unter anderem gibt es auch ein Fahnenband des regierenden Bürgermeisters Berlin, was das Wachbataillon besitzt. Und für weitere Details darf ich Sie da auf unsere Seiten verweisen. Da findet man dann auch zum Beispiel eine Darstellung der unterschiedlichen Arten.
Dann hat Herr Höfele noch ein neues Thema.
Ja, noch eine Frage ans BMV, bitte. Ja, vielen Dank. Es geht um das EuGH-Urteil zur Trassenpreisbremse. Können Sie sagen, aus Sicht des Ministeriums, was das Urteil für Folgen für Verkehrsunternehmen und für Verbraucher hat?
Ja, zunächst einmal schafft dieses Urteil aus Sicht des Ministeriums Rechtssicherheit. Und es wird auch bei den internen Prüfungen für eine Reform des Trassenpreissystems in die Überlegung einbezogen. Ich glaube, es ist momentan noch zu früh, Ihre Frage weiter zu konkretisieren. Wir müssen noch das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln abwarten und die Trassenpreisreform wird, wie ich das eben schon gesagt habe, geprüft und auch demnächst vorgestellt.
Ja, aber die Unternehmen waren jetzt schon vor steigenden Preisen im Regionalverkehr. Hat das Ministerium das auf dem Schirm und werden Sie dazu gegebenenfalls auch eingreifen?
Also die Bundesnetzagentur ist in ihrer Regulierungszuständigkeit unabhängig. Die unterliegt da keiner Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr. Es ist noch unklar, wie sich dieses Urteil auf die Trassenpreise auswirken wird. Es wird also noch eine gutachterliche Ermittlung der Markttragfähigkeit des Schienenpersonen Nahverkehrsbedürfen, die von der Bundesnetzagentur in diesem Zuge erstellt wird.
Herr Blankenheim, nur als Nachfrage von hier drüben, damit ich das richtig verstehe. Warten Sie jetzt das Urteil des Kölner Gerichts ab oder werden Sie schon vorher eigene neue Vorschläge vorlegen?
Ja, wir arbeiten an der Reform der Trassenpreise und das Urteil des Kölner Gerichts ist selbstverständlich auch abzuwarten, aber die Trassenpreisreform wird unter Berücksichtigung des neuen Fahrplans 2027 dann auch berücksichtigt werden.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann, Herr Kollege. Ist das hierzu? Okay, der hinter Ihnen.
Ja, André Goldschmidt, Deutsche Welle, Lateinamerika. Herr Hille, gestern hat sich der spanische Regierungschef Pedro Sanchez öffentlich bei dem Bundeskanzler dafür bedankt, dass Herr Merz bei Trump oder in Washington Spanien verteidigt hat nach den Drohungen von Trump. Können Sie uns genauer sagen, was Herr Merz da ausgeführt hat, wie das ankam bei Trump? Und die zweite Frage, wie hat Herr Sanchez davon erfahren, lediglich über die PK von Merz nach dem Treffen, oder gab es diesbezüglich auch Gespräche oder Kontakte mit der spanischen Regierung? Danke.
Wie das üblich ist zu vertraulichen Gesprächen, die der Bundeskanzler mit anderen Regierungschefs führt, in diesem Fall mit Pedro Sanchez, äußern wir uns hier von der Stelle nicht. Wir haben das wahrgenommen und Sie spielen vermutlich ja darauf an, dass der Bundeskanzler beim Besuch in Washington sehr deutlich gemacht hat, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt, in Handelsfragen einzelne europäische Länder separat zu betrachten, sondern dass die Europäische Union als Ganzes auftritt und wir deshalb auch die Regelungen, die jetzt in Sachen Zöllen beispielsweise getroffen werden, natürlich für die ganze Europäische Union im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gilt. Und das hat der Bundeskanzler sehr klar im Oval Office und auch im Gespräch danach deutlich gemacht.
Und vielleicht nicht über Inhalt, aber können Sie bestätigen, dass es Gespräche gab mit der spanischen Regierung oder zwischen den beiden Regierungschefs, also Merz und Sanchez?
Ich kann Ihnen ganz grundsätzlich sagen, dass wir mit unseren europäischen Partnern natürlich immer im Gespräch sind. Ich vermute allerdings, dass Sie das nicht zufriedenstellen wird, aber das ist das, was ich insgesamt sage. Also wir sind mit unseren europäischen Partnern erst recht, wenn es auf einen europäischen Rat zuläuft, aber auch in den Zwischenphasen immer im Gespräch.
Ja, also Telefonnummer und Kontakte wurden auf jeden Fall aktualisiert.
Ist das eine Frage oder eine Aussage?
Eine Frage.
Also mir liegen dazu keinerlei, weder in die eine noch in die andere Richtung, irgendwelche Erkenntnisse vor.
So, Herr Kollege, Geduld wird belohnt.
Danke nochmal an Herrn Hille zum Kreml-Konzern Rosatom im niedersächsischen...
Rosatom.
Im niedersächsischen Lingen sollen in einer Brennstoffelementefabrik Kernbrennstäbe für osteuropäische Atomkraftwerke hergestellt werden. Und das in einer Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Rosatom ist am Krieg Russlands gegen die Ukraine beteiligt. Hält die Bundesregierung Geschäfte mit dem Kreml-Konzern Rosatom für vertretbar?
Sehen Sie es mir nach. Das Thema muss ich nachreichen. Ich habe just heute meinen Zettel dazu aussortiert.
Ich nachfrage generell oder prinzipiell einen Konzern, der sozusagen an dem russischen Angriff an die Ukraine, an dem Krieg beteiligt ist, sind da Geschäfte prinzipiell möglich auf deutschem Boden?
Nochmal, auch da gilt, was ich gerade gesagt habe, wenn wir dazu was nachliefern können, dann tun wir das. Ansonsten, wenn Herr Giese noch Bedarf verspürt.
Nee, also ich glaube, wir belassen es bei der Nachlieferung. Dieses Thema haben wir hier aber schon mehrfach besprochen. Insofern ist die Frage nicht neu. Und ich glaube, an der Position der Bundesregierung hat sich da nichts geäußert. Mir ist, als wäre das in den letzten 3 Monaten mit Sicherheit hier schon mal besprochen worden in der Regierungspressekonferenz.
Mehrfach.
Ja. Gut, dann habe ich noch einen Kollegen mit einer Frage. Bitte schön.
Philipp Eckstein, ARD, noch mal eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es gibt Berichte des dänischen Rundfunks, dass die Sorge in Dänemark und auch die Vorbereitungen auf einen US-Angriff auf Grönland im Januar sehr viel konkreter waren, als das offiziell vielleicht auch kommuniziert wurde. Stichwort Sprengstoff, um Landebahnen zu sprengen, Blutkonserven. In diesem Zusammenhang gab es auch die Erkundungsmission, an der ja auch die Bundeswehr teilgenommen hat. Es wird berichtet, dass es da einen engen Austausch ging und dass es im ganz Wesentlichen eben darum ging, ein Signal an die USA zu senden. Ihr Ministerium hat damals kommuniziert, dass es bei dieser Erkundungsmission um eine chinesische und russische Bedrohung geht. Der Minister sprach von einem reinen Zufall, glaube ich, dass es genau da stattgefunden hat. Können Sie was zu diesen Berichten sagen? Und wurde damals vielleicht auch wissentlich falsch über den Zweck dieser Mission informiert?
Also ich darf tatsächlich voranstellen, dass ich mir den von Ihnen im hergestellten Zusammenhang so nicht zu eigen machen möchte und hier ganz insgesamt sowieso nur für unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten sprechen kann und den Auftrag, den Sie verfolgt haben. Und es stimmt natürlich, wir waren ja Mitte Januar im Rahmen einer Erkundung in Grönland und genau darauf zielte auch der Auftrag unserer Soldatinnen und Soldaten dort ab. Es ging also um einen Blick ins Gelände, es ging darum, die Rahmenbedingungen vor Ort aufzunehmen, also sozusagen die klassische Beschreibung einer Erkundung. Und ich darf in diesem Zusammenhang ganz deutlich betonen, dass es keinen irgendwie gearteten operativen Auftrag gab, den unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort hatten. Und bitte um Verständnis, dass ich, auch wenn wir natürlich lange und sehr eng mit unseren dänischen, mit den dänischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, dass ich aber hier nicht die Handlungen oder die Kommentare anderer Streitkräfte von dieser Stelle kommentieren kann und will.
Wussten Sie um die Verteidigungsvorbereitungen Dänemarks? Waren Sie da eingebunden? Und welche Rolle spielten da die Bundeswehrsoldaten, die entsandt wurden?
Die Rolle, die unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort haben, habe ich eben skizziert und ich bitte da um Verständnis, dass ich darüber hinaus nichts mitzuteilen habe.
Herr Steiner.
Frau Jenning, Nachfrage dazu einfach ganz banal. War in dem deutschen Kontingent auch ein Pionier enthalten oder nicht?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das haben wir, glaube ich, hier auch noch nie gemacht, dass wir irgendwie über einzelnes Personal gesprochen haben, was da vor Ort ist.
Schöne Rolle.
Wenn es da etwas nachzureichen gäbe, dann muss ich das prüfen, so dass ich das jetzt hier sagen könnte. Das entzieht sich einfach meiner Kenntnis. Also es ist bitte weder eine Bestätigung noch ein Dementi, sondern es entzieht sich schlicht meiner Kenntnis.
Bleiben Sie bei dieser Aussage, dass es zufällig war und nichts quasi mit den Drohungen von Trump zu tun hatte, dieses Manöver damals oder diese Erkundungsmission?
Ich habe den Äußerungen und den Aussagen, die der Minister ja auch öffentlich dazu getätigt haben, hier nichts hinzuzufügen.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen für Ihre Fragen und für die Auskünfte und wünsche noch einen produktiven Freitag und ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende.